Der Kongo indes versinkt im Taumel blutiger Macht- und Bruderkämpfe, begleitet vom Gesang des Unabhängigkeits-Cha-Cha. Mit der Verstaatlichung des fast gesamten amerikanischen Besitzes auf Kuba beginnt Fidel Castro, ein kommunistisches Regime vor der Haustür der Amerikaner zu etablieren. Mit wachsender Ostverflechtung lenkt er die Revolution auf einen vehement anti-amerikanischen Kurs und lässt sich im Stil seiner neuen Gönner feiern.
Se llama Fidel. Y esto que la bestia fuera derrotada por el bien del hombre, esto que la sombra se volviera luz, esto tiene un nombre, solo tiene un nombre, Fidel Castro Ruz.
Der Bundesrepublik schenkt der Juli eine politische Atempause. In Frankfurt findet ein vielbeachteter, weil mit mancherlei Spekulationen verbundener Prozess seinen Abschluss.
Das Schwurgericht verkündet das Urteil. Es lautet im Namen des Volkes: Der Angeklagte Heinz Puhlmann wird freigesprochen.
Wenn von diesem Schwurgerichtsverfahren, das nach den Regeln des Strafprozesses abgerollt ist, Sensationen erwartet worden sind, so war dies zweifellos eine unzutreffende Erwartung. Dieser Prozess diente, sofern das möglich ist, der Wahrheitsfindung. Und zwar der Wahrheitsfindung zu einer Anklage und einem Eröffnungsbeschluss, die sich auf den Vorwurf konzentrieren, dieser Angeklagte Heinz Puhlmann habe einen Raubmord an der Prostituierten Rosemarie Nitribit begangen. Diese Täterschaft des Angeklagten Puhlmann hat sich mit der notwendigen Sicherheit nicht ergeben.
In Afrika schließen sich die selbstständig gewordenen Staaten Britisch- und Italienisch-Somaliland zur Republik Somalia zusammen und in Japan erreicht die Kabinettskrise einen Höhepunkt durch das Attentat auf den japanischen Ministerpräsidenten Kiji. Für die Bundesrepublik ist der am 31. Juli beginnende und am 7. August zu Ende gehende Eucharistische Weltkongress in München das beherrschende Ereignis. Katholiken aus fast allen Ländern der Erde versammeln sich auf der Theresienwiese und vor 60.000 katholischen Gläubigen zelebriert der päpstliche Legat Kardinal Testa das Abschlusspontifikalamt des größten aller eucharistischen Kongresse, der mit der Kongresshymne endet. Jahre ist es her, dass die Zonenregierung mit Polen ohne Rücksicht auf das Potsdamer Abkommen übereinkam, die Oder-Neiße-Linie als unantastbare Freundschafts- und Friedensgrenze zu deklarieren. In Magdeburg spricht zu diesem Jubiläum der polnische Ministerpräsident Sierankiewicz.
Nach Osten ist für den westdeutschen Militarismus und für alle, die ihn beistehen möchten, ein für alle Male versperrt worden. Auf diesen Weg erwartet sie nur die endgültige Katastrophe. Wer die Hand gegen die Oder-Neiße erhebt, erhebt sie auch gegen die Elbe. Wer die Hand gegen die Elbe erhebt, erhebt sie auch gegen die Oder-Neiße. Es ist notwendig, dass dies in der Bundesrepublik und woanders.
Aber keiner der Redner erinnert daran, dass es die SED war, die 1946 eine Revision der Oder-Neiße-Linie gefordert hat. Weniger als im Vorjahr beschäftigt der Wettlauf im Weltraum das Interesse der Menschen. Dennoch, Amerika und Russland nähern sich an. Die USA haben sich auf der Erfolgsbahn eingeschossen. Beide Mächte stehen in einem Kopf-an-Kopf-Rennen zum bemannten Weltraumflug. Der August bringt für Afrika neue, unabhängige Staaten. Daneben aber blicken die Augen der Welt nach Rom, wo die 17. Olympischen Spiele ausgetragen werden. Nach der Winterolympiade, sie war die 8. und fand in Squaw Valley statt, gewinnt Deutschland unter sengender römischer Sonne 12 Goldmedaillen, die Vereinigten Staaten 34 und die Sowjetunion 42. Armin Hari, um nur einen deutschen Champion zu nennen, gilt als der schnellste Mann der Welt auf Kurzstrecke. Die Reportage eines französischen Rundfunkreporters lässt die Atmosphäre spüren, die auf der Aschenbahn herrscht, wenn Armin Hari am Start ist.
Silence absolu. Et le départ est bon. Et le départ est bon. Les Allemands sont partis dans le cinquième couloir à toute allure par Kuhlmann qui va transmettre le témoin à Hari. Cependant que les Américains nous semblent avoir un léger retard qu'ils auraient de la peine à combler car ils sont légèrement inférieurs dans le passage des relais. Les Allemands dans le cinquième couloir par Hari qui fait le forcing sont en tête. Ils ont déjà comblé le retard du couloir sur la Grande-Bretagne alors que dans le virage, les Américains vont maintenant faire l'impossible pour passer le témoin. Attention, le troisième passage, c'est l'Allemagne qui est en tête. L'Allemagne qui est en tête avec Martin Lauer qui va partir. Martin Lauer contre Dave Stein. C'est un finish extraordinaire. C'est toujours l'Allemand qui est en tête. Voilà que Dave Stein le remonte. Premier Stein, deuxième l'Allemand. C'est l'Amérique qui gagne. Et grave à Dave Stein qui peut remonter Martin Lauer dans la dernière ligne droite et confirmer ainsi la suprématie des États-Unis dans les relais.
Den Marathonlauf gewinnt ein Abessinier. Nachdem Avery Brundage, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, die Spiele für beendet erklärt hat, gibt er die Stadt der nächsten Olympischen Spiele bekannt.
At Tokyo, Japan.
Man könnte versucht sein, über der Freude, die der friedliche Wettkampf der Völker auszulösen vermocht hat, den Alltag eines Jahres zu vergessen, in dem der Kalte Krieg wie selten seit 1945 in den heißen umzustülpen drohte, um die Menschen auf dem Scherbenhaufen ihrer Illusionen alleine zu lassen. Und wenn sich die gesamtdeutschen Sportler zum Abschied die Hände schütteln, dann werden die einen in eine Welt entlassen, in der der Chefkommentator des staatlich gelenkten Rundfunks, Karl Eduard von Schnitzler, solche Worte ausscheidet.
Aber es fluchen Adenauer die Millionen Erwerbslosen, die er mit seiner Politik um Arbeit und Brot gebracht hat. Es fluchen ihm die 5 Millionen Menschen, die im Westen heute noch in Bunkern, Lagern und Baracken hausen, während Bankhäuser und Konzernpaläste aus dem Boden wachsen. Es fluchen ihm die Bauern, denen er mehr als 200.000 Hektar...
Hier, wo man so redet und denkt, stirbt am 7. September Wilhelm Pieck, Staatspräsident der Zone.
Darum überschütten die Ausbeuter und Unterdrücker und ihre dienstfertigen Lakaien den Namen Stalin mit greifendem Hass.
Und Walter Ulbricht nutzt den Augenblick, sich in das höchste Staatsamt zu schieben. Die Fronten des Kalten Kriegs zwischen Deutschland und Deutschland vereisen erneut, als zunächst der Berliner Ostsektor für 5 Tage gesperrt, später wieder den Vier-Mächte-Status für Besucher aus dem Westen genehmigungspflichtig gemacht wird. Als Antwort darauf kündigt Bonn das Interzonenhandelsabkommen mit der DDR zum Jahresende. Den von allen Fraktionen gebilligten Entschluss gibt Bundespressechef Felix von Eckhardt bekannt.
Das Interzonenhandelsabkommen von 1951 in seiner jetzt gültigen Form entsprechend Artikel 16 fristgemäß zum 31. Dezember 1960 zu kündigen. Die Kündigung wird noch heute erfolgen.
Am 1. Oktober wird Nigeria unabhängig. Aus allen Teilen der Welt treffen Telegramme ein. Die Bundesrepublik übermittelt Grüße durch ihren Präsidenten Heinrich Lübke.
In der Bundesrepublik Deutschland verfolgt man die politische Selbstgestaltung der Völker Afrikas mit warmer Sympathie. Und den Eintritt Ihres großen Landes in die Gemeinschaft der freien, unabhängigen Staaten betrachten wir als einen neuen Erfolg des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Ich wünsche dem Volke Nigerias eine friedliche Entwicklung und eine glückliche Zukunft.
Der Besuch Nerus in Bonn oder die Ermordung des japanischen Sozialistenführers Asanuma treten zurück vor der weltweiten Erregung, die die seit dem 20. September tagende Vollversammlung der Vereinten Nationen ausgelöst hat. Auch hier ist die Hoffnung auf eine Entspannung in der Welt erneut beerdigt worden. Chruschtschow, begleitet von den Führern des sozialistischen Blocks, benutzt das Forum der Vereinten Nationen zu Propagandaausfällen gegen das westliche Deutschland. Der Kolonialdebatte opfert Chruschtschow vollends die Beherrschung, er zieht einen Schuh aus und schlägt damit auf das Pult. Er nennt Generalsekretär Hammarskjöld eine Kreatur der Imperialisten, er beschuldigt die Vereinigten Staaten, den Kalten Krieg verlängern zu wollen. Nur wenn das kommunistische China zur UN zugelassen werde, könne ein Atomkrieg verhindert werden, meint Chruschtschow. Was würde passieren, so fragt er, wenn wir unsere eigenen Vereinten Nationen gründen würden? Als er seine Angriffe gegen die westlichen Staaten mit ausschweifendem Mangel an Stil und persönlichen Angriffen gegen ihre Staatsoberhäupter verquickt, muss ihn der Vorsitzende der Vollversammlung, Mr. Boland, unterbrechen. Vor Chruschtschow hatte Präsident Eisenhower besonnen und voller Würde gesprochen. Premierminister Macmillan wendet sich gegen die Redner aus den Ostblockstaaten, denen er vorwirft, ihre Ausführungen entwüchsen nicht gerade dem Geist der Versöhnung.
I'm amazed at how backward-looking and reactionary much of this communist argument is. Both the Polish and the Czech representatives talked of the spirit of
Macmillan fordert in einer eindrucksvollen Rede, die zugleich ein Plädoyer für das demokratische Westdeutschland ist, ehrliches Bemühen in der Berlin-Frage. Die Mächte müssten sich freimachen vom Blick in die Vergangenheit, ihn in die Zukunft richten.
This is a case where we must surely try to free ourselves from the past and look to the future.
Einen neuen Höhepunkt erlebt die Vollversammlung mit der Rede Nerus. Er verteidigt die Vereinten Nationen gegen die Angriffe des Ostblocks, appelliert an die Staatsmänner aus Ost und West, die Abrüstungskonferenz sofort wieder aufzunehmen. In 3 oder 4 Jahren sei es vielleicht schon zu spät.
All the goodwill in the world will not be able to stop the drift to certain disaster.
Doch 3 Chruschtschow-Reden zerstören die Entspannung, auf die die Welt erneut gesetzt hat. Nach wiederholten Angriffen gegen die Person und die Position des Generalsekretärs der Vereinten Nationen nimmt Dag Hammarskjöld selbst Stellung. Seine Augen richten sich auf Chruschtschow, als er sagt:
It is very easy to resign. It is not so easy to stay on. It is very easy to bow to the wish of a big power. It is another matter to resist. As is well known to all,
es ist sehr leicht, zurückzutreten. Es ist nicht so leicht zu bleiben. Es ist sehr leicht, sich den Wünschen einer Großmacht zu beugen. Es ist schwerer, sich zu widersetzen. Und als er seinen Entschluss bekannt gibt, sein Amt nicht aufzugeben, erntet er den tosenden Beifall seiner Freunde in der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Auf nichts hat die Welt so gewartet wie auf die Stabilisierung des Friedens während der Treffen der Führer der Großmächte und wie auf den Ausgang der Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten. 68 Millionen treten nach einem in seiner Ausdauer bis dahin in der Geschichte der USA nicht dagewesenen Wahlkampf zur Wahlurne und geben ihre Stimme ab. Welchem Ruf werden sie folgen? Diesem?
We want Nixon, we want Nixon, we want Nixon for president.
Vote for Nixon, vote for Nixon.
Oder diesem.
Everyone is voting for Jack. Because he's got what all the rest lack.
Welches das Erfolgslied ist, erfährt die Welt am 8. November. Der 43-jährige John F. Kennedy siegt mit knapper Mehrheit über Richard Nixon. Der neue Präsident ist Demokrat und er verspricht seinem Land, es in die Offensive gegenüber der Sowjetunion zu führen.
Then we have to move forward in the 1960s. And the Democratic Party is identified with progress.
Am 20. November beginnt in Hannover der mit Spannung erwartete und beobachtete Parteitag der Sozialdemokraten. Willy Brandt, für das kommende Wahljahr als Kanzlerkandidat nominiert, reagiert zunächst auf die unfaire Flüsterpropaganda gegen seine Person.
Nun, es stimmt, dass ich erst seit 28 Jahren Willy Brandt heiße. Mit meinem Geburtsnamen und dem Namen meiner damals unverheirateten Mutter verband mich, als ich nach Deutschland zurückkehrte, wenig mehr als die Erinnerung an eine nicht ganz leichte Kindheit. Das mag vielen ungewöhnlich erscheinen und ist es wohl auch. Aber es hat niemand das Recht, mir meine Ehre streitig zu machen.
Und so formuliert er seine außenpolitischen Vorstellungen.
Unser Appell unterstreicht die Tatsache, dass wir fest in der westlichen Gemeinschaft stehen und am werdenden Europa mitarbeiten. Deutsche Politik heute und in den vor uns liegenden Jahren kann nur von dieser Grundlage aus gestaltet werden. Wir sind keine Wanderer zwischen den Fronten. Wir wissen, wohin wir gehören.
Es hat in diesem Jahr nicht an warnenden Stimmen gefehlt, dem sich mehr und mehr steigernden Wohlstand und einer wachsenden Konjunktur mit Maßen zu begegnen. Die wirtschaftliche Situation der Bundesrepublik hat auch in diesem Jahr ihre Stabilität wahren können. Aber wenn ein Markt besondere Würdigung erfährt, dann geschieht das, weil sich auf ihm eine seit Jahren bemerkenswerte Entwicklung abzeichnet. Es ist der Kunstmarkt. Hierzu sagt einer der führenden deutschen Kunsthändler Karl von der Bank Folgendes.
Für viele Käufer ist das Kunstwerk zur Aktie und die Auktion zur Börse geworden. Es ist geradezu absurd zu sehen, dass selbst unbedeutende Arbeiten von zurzeit beliebten Künstlern nie für möglich gehaltene Fantasiepreise erzielen. Diese Entwicklung ist in jeder Hinsicht unerfreulich. Denn wenn Kunst Gefahr läuft, Marktware zu werden, ist sie in ihrem Ureigensten bedroht. Zeitgeschmack und Geldflüssigkeit sind noch lange nicht gleichbedeutend mit Urteilsvermögen.
In der Bundesrepublik beginnt der Dezember mit den positiven Aspekten, die sich aus den erneuten Interzonenhandelsgesprächen ergeben haben und zu denen Bundesminister Ernst Lemmer sagt:
Um dieser Verbundenheit willen, die zwischen allen Deutschen bestehen soll, möchte ich den in der vergangenen Nacht erfolgreichen Abschluss der Interzonenhandelsbesprechungen begrüßen. Denn die Aufrechterhaltung des innerdeutschen Handels ist eine der wenigen Klammern, die wir überhaupt heute noch zwischen den beiden Teilen unseres Vaterlandes haben.
In Moskau haben 21 Tage lang die Führer von 81 kommunistischen Parteien hinter verschlossenen Kremltüren getagt. Die Thesen von der Vermeidbarkeit des Krieges und der kommunistischen Machtergreifung ohne Bürgerkrieg sind darin noch einmal bekräftigt worden. Die von Chruschtschow so viel zitierte Koexistenz bedeutet nach diesen Thesen nicht Aussöhnung zwischen den Ideologien, sondern Fortsetzung des Kalten Kriegs. Für die innenpolitische Entwicklung der Bundesrepublik ist der 17. Dezember von Gewicht. Nach der Gründung der Deutschlandfernsehen GmbH im Juli und der von den sozialdemokratisch geführten Ländern beantragten einstweiligen Anordnung dagegen verkündet im Dezember das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.
Im Namen des Volkes, es wird folgende einstweilige Anordnung erlassen. Bis zur Entscheidung der Hauptsache 2 BVG 160 und 2 BVG 260, darf im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nur das erste Fernsehprogramm während der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten ausgestrahlt werden.
Das Jahr neigt sich seinem Ende zu mit zwei Katastrophen, die unauslöschlich verbunden sind mit der Erinnerung an 1960. Über New York stoßen zwei amerikanische Verkehrsflugzeuge zusammen. 142 Todesopfer sind die erschütternde Bilanz. Einen Tag später stürzt über dem Zentrum von München ein amerikanisches Militärflugzeug ab, mitten in die vorweihnachtliche Stimmung, in der die Menschen ihre letzten Vorbereitungen treffen, das Fest zu richten. An den Särgen von 50 Toten sagt Münchens Oberbürgermeister Dr. Vogel:
Ich glaube, die furchtbaren Bilder dieses schwarzen Samstags werden keinen, der sie an Ort und Stelle gesehen hat, je wieder loslassen. Als Oberbürgermeister dieser Stadt bleibt mir nur übrig, allen Hinterbliebenen zu sagen, dass ganz München mit ihnen fühlt und leidet. Und noch eins möchte ich ausdrücken, nämlich das Gefühl, ja die Gewissheit, dass diese Katastrophe auch eine Mahnung an uns Lebende in dieser Stadt bedeutet. Die Mahnung, uns der Vergänglichkeit unseres Daseins bewusst zu sein und unser Leben auf das Wesentliche auszurichten. Die Mahnung auch, Maß zu halten und Menschengeist und Menschenwerk nicht für allmächtig zu halten.
Wir müssen an dieser Stelle der Unbekannten gedenken, die in Revolutionen und Katastrophen überall in der Welt und in diesem ereignisreichen Jahr ihr Leben gelassen haben. Wir nehmen Abschied von Unbekannten und Bekannten. Unter ihnen Edwin Fischer, Boris Pasternak. Wir nehmen Abschied von Emil Strauß, Vicky Baum, Ernst Beutler, Hermine Körner, Henny Pochten, Gisela von Kolande, Clark Gable und Hans Albers.
Weine nicht, musst nicht traurig sein, denn mein Schiff kommt zurück. Geh ich fort, bleibt mein Herz immer nur bei dir.
Wir nehmen Abschied von Max von Laue, Josef Kardinal Wendel, Hermann Lindrath, Max Becker, Kurt Götz, Enjeren Biven, Leo Spitzer, Ernst Rowohlt und Albert Camus. Während sich weihnachtlicher Friede über die Welt senkt, toben in Brüssel heftige Streikbewegungen gegen das Sparprogramm der Regierung. Der afrikanische Kontinent ist uns der auf den Leib gerückte Nachbar geworden. Unsere Gewohnheit, die Welt rationalistisch zu begreifen und die Vorherrschaft der logischen Funktionen zu usurpieren, verblasst am Horizont, an dem sich bereits Zeichen einer völligen Umkehrung zumindest unseres politischen Weltgefühls zeigen. Das ist die Erkenntnis aus einem zu Ende gegangenen Jahrzehnt, das sich am dritten Weihnachtsfeiertag stark genug glaubt, erneut in der Sahara die Explosion einer Atombombe auslösen zu müssen.
Attention à l'onde de choc.